Samuelbuch, das Kapitel 12. Dann könnt ihr ab und zu dort reinschauen, denn es wird auch einige Pausen geben, wo ihr selber nachdenken könnt. Ich werde uns den Text vorlesen und ich möchte davor kurz etwas sagen. In dieser Geschichte, die wieder unter dem Stichwort steht, eine Lebenslektion aus Davids Leben für uns, gibt es so viel, über das man nachdenken könnte und müsste. Und vielleicht bist du enttäuscht, wenn dieser eine Gedanke, der dich interessiert, nicht vorkommt. In dem, was ich nachher sage. Aber ich werde den Text sehr langsam vorlesen. Und es kann sein, dass Gott für einige schon dieses Lesen zur Predigt macht. Dann halt das fest und versuch mich zu überhören nachher, wenn ich noch einiges erkläre. Ich danke für den Vorspann, der erzählt, was geschehen ist, bevor dieses Kapitel 12 beginnt. Das Kapitel 12 beginnt damit, dass Gott Nathan schickt. Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er: In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nichts aus einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen 4 Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Anschlägen Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genügen sollte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Du hast Uria, den Hethiter, durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uria zu deiner gemacht hast. Und weiter spricht der Herr: Ich werde deine eigene Familie gegen dich aufbringen. Ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben, und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan, ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. Da bekannte David Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete: Ja, aber der Herr hat dir vergeben. Und du wirst wegen dieser Sünde nicht sterben. Doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Solche langen Pausen habe ich sicher noch nie gemacht beim Lesen. Das ist nicht mein Stil. Aber die Frage ist, was ist dir beim Zuhören in den Pausen durch den Kopf gegangen? Vielleicht, dass unsere Gottesdienste in der Zeit begrenzt sind und endlich vorwärts gemacht werden sollte. Gut, ich verspreche, dass nächsten Sonntag werde ich wieder normal lesen. Vielleicht ist dir auch der Gedanke gekommen, dass wir einiges in der Bibel sehr, sehr schnell lesen, was in Wahrheit sehr lange gedauert hat. Ich glaube, im Gespräch zwischen Nathan und David gab es viele Pausen. Vielleicht gab es schon eine große Pause, bis Nathan ging. Bis er endlich wusste, was kann ich diesem David sagen? Der hat alle Fäden in der Hand, der hat die Macht. Eins ist klar, das Gespräch zwischen Nathan und David war schwierig. Und es war kein Gespräch, so eine 2-Minuten-Begegnung mit: Ich sage in 5 Sätzen alles, was ich zu sagen habe, dann geben wir uns die warme Hand und dann gehe ich wieder. Das war es sicher nicht. Es war eine sehr spezielle Audienz. Vielleicht nicht ungewöhnlich, als Nathan die Geschichte zu erzählen begann, weil man hat dem König ständig Geschichten erzählt. Dinge, zu denen er ein Urteil sprechen musste. Er war auch gleichzeitig oberster Richter in Israel. Und er hat sicher gut gehört: Was habe ich wieder für einen Job heute? Um was geht es heute? Wo soll ich Recht sprechen? Bis er dann merkte, dass die Geschichte seine Geschichte ist. Und plötzlich war dieses Wort Unrecht, Sünde, nicht einfach etwas, das er in seinem Geschäftsbuch fand, wo er wieder einen Ratschlag erteilte, sondern es hat ihn betroffen. Und wir lernen in diesem Gespräch einiges über Sünde, über Umkehr und über Erlösung. Und das sind meine 3 Gedanken, die möchte ich jetzt etwas entrollen und euch mitnehmen in diese Pausen, die eigentlich zwischen den Worten stehen. Sünde und Pause, das hängt zusammen. Wir haben schon einen kurzen Abriss gesehen hier in dieser Aufstellung von der guten Schöpfung, in die plötzlich Sünde kam. Sünde ist eigentlich noch mehr als eine Pause. Zum Glück ist es von Gott her gesehen eine Pause. Es gibt nachher noch etwas, aber eigentlich ist das Wesen der Sünde ein Unterbruch. Es hört auf. Das Gute hört auf. Das ist der erste Gedanke. Aus Sünde entsteht ständig neue Sünde und das hört nicht mehr auf. Das ist wie ein Virus, den man nicht ausrotten kann. Das zweite ist, zum Glück ist bei Gott Sünde doch so etwas wie eine Pause. Denn Gott spricht hinein in die Situation und er unterbricht dieses endlose Vorwärtsmachen mit Sünde. Und der dritte Gedanke, der dreht sich um die Erlösung, da sage ich noch nichts dazu. Wir beginnen mit 1. Aus Sünde entsteht immer neue Sünde. Nichts könnte wahrscheinlich besser erklären in der Bibel an Geschichten, wie die Geschichte von David, dass das stimmt. Denn David war bis zu diesem Zeitpunkt ein Mann, von dem man nichts Schlechtes sagen konnte. Nach den Maßstäben, die Gott anlegt, war er ein Mann, der Gott gefallen hat und der getan hat, was Gott möchte. Aber jetzt ist er selber ein Sünder geworden. Und Gott selber kündigt in der Ich-Form an und sagt, ich werde das vergelten. Mord und brutale Gewalt, ebenso wie sexuelle Strafen, werden die Nachkommen von David verfolgen und seine Frauen. Furchtbar. Ist das nicht ein gewaltiger Anstoß, wenn man die Geschichte liest und an die Bibel glaubt? Und sagt, kann das sein, dass Gott das durch den Nathan gesagt hat? Ist Gott so? Und einige sagen schnell, ah, das ist Altes Testament. Das ist unbequem für uns. Zum Glück müssen wir das nicht ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass diese Haltung richtig ist. Aus Sünde entsteht immer neue Sünde. Das ist die Lektion in dieser Geschichte. Und wehe, wir überlesen das und denken, es sei anders. Das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vorzeugend immer Böses muss gebären. Das stammt von Friedrich Schiller und er hat recht. Wir sollten nicht so schnell über die unbequeme Wahrheit hier weggehen und sagen, wenn Vergebung schnell passiert, dann sind doch auch die Folgen der Sünde weg. Die Botschaft in Davids Geschichte hat auch mit Vergebung zu tun. Und doch sagt Gott ganz klar, es hat seine Konsequenz. Die Sünde wird dich noch weiter beschäftigen und plagen. Das ist Gottes Statement zum Wesen der Sünde. Sünde ist eine Infektion und sie führt zum Tod. Einmal in der Welt ist dieser Virus nicht mehr auszurotten. Das steckt dahinter. Wenn David hört von Gott, das hat Konsequenz. Warum? Es lohnt sich, hier nachzudenken. Und nicht einfach zu sagen, ja, ich verstehe das nicht so richtig. Ich habe versucht, zwei Gründe zu finden. Es gibt sicher noch mehr. Aber zwei Gründe, die erklären, warum Sünde und Sünde immer sich fortsetzt. Eine wichtige Tatsache dabei ist das schlechte Vorbild. Sünden, die andere begangen haben, werden schnell zu einer Rechtfertigung für Menschen, die sie jetzt tun. Sie sagen, ach, der David hat auch Ehe gebrochen. Und Gott hat am Schluss seines Lebens gesagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, also bin ich in guter Gesellschaft. Ich habe selber eine Geschichte aus dem Mund dieser betroffenen Frau gehört. Ich nenne sie mal Lisa, sie heißt anders. Aber sie hat mir erzählt, dass sie als vielleicht 18-, 19-jähriges junges Mädchen zu einem Seelsorger ging, weil ihr Gewissen sie geplagt hat. Und sie hat Rat gesucht und Vergebung gesucht. Was hat sie getan? Sie hatte einen Freund, der nicht Christ war. Sie war selber Christin. Und sie fand, die anderen gehen alle auch mit ihrem Freund ins Bett. Also mache ich das auch. Ich teste das mal. Als sie es dann getan hat, hatte sie Gewissensbisse. Und sie hat gemerkt, das tut mir nicht gut. Dann ging sie zum Seelsorger und der Seelsorger hat sie getröstet, hat ihr Vergebung zugesprochen und gesagt, sie sei nicht die Einzige, die ihm das schon erzählt hat. Als ich die Geschichte hörte, war einige Jahre vergangen seit dieser Aussprache. Und für Lisa war dieses Gespräch mit dem Seelsorger nicht produktiv, nicht gut. Das lag nicht am Seelsorger, der hat nichts falsch gemacht. Aber sie hat daraus geschlossen, dass wenn jemand anders den gleichen Fehler macht, dass es so schlimm nicht sein kann. Und sie hat eine Geschichte weiter gelebt und erlebt, die sie am Schluss zu einer depressiven jungen Frau gemacht hat. Sie hat x Freunde gehabt, ist mit allen ins Bett und sie hat sich nicht mehr binden können. Das war der Schreck für sie. Sie hat sich dann verliebt und als sie merkte, das wird etwas Ernstes, der ist Christ, der möchte mich heiraten, konnte sie nicht. Sie konnte nicht. Und dann hat sie erkannt, ich bin falsch mit dieser Information umgegangen, Gott vergibt mir. Eine weitere Tatsache, die damit zusammenhängt, ist nicht nur das schlechte Vorbild, sondern auch Verletzung, die entsteht. Verletzung ist immer Folge der Sünde. Man kann sich selber verletzen, man kann andere verletzen, man kann sogar ganze Gemeinschaften verletzen, Völker, bis hin zu Krieg. Verletzungen schaffen neues Unrecht. Denn wer verletzt ist, denkt anders. Er denkt in einem anderen Schwarz-Weiß-Schema. Er denkt, das ist der Täter, der hat es nicht anders verdient, als jetzt die Strafe zu bekommen. Und wenn wir Menschen das denken, werden wir ungerecht. Deswegen warnt die Bibel davor, dass wir uns selber rächen, weil das ist immer ungerecht. Amnesty International klagt im Moment, ihr könnt das in den Medien nachlesen, Kriegsverbrechen auf vielen Seiten der Kriegsparteien an. Allen voran die Türkei, aber auch von der syrischen Armee, von der kurdischen Miliz. Und Amnesty International hat die Aufgabe, Unrecht beim Namen zu nennen, unabhängig von der Partei. Das ähnelt der Einschätzung, die Gott hat. Gott ist unabhängig von der Partei. Und wenn ein Schuldiger eine Straftat begeht und auch sündigt und zurückschlägt, ist das für Gott genauso Unrecht wie das Erste, das es ausgelöst hat. Aber gehen wir nicht in den Krieg, sondern fangen wir ganz im persönlichen Kleinen an. Ich erzähle euch nochmal eine Geschichte von Susan. Sie begegnet ihrem Mann mit spürbarer Kälte und Verachtung. Warum? Peter, Susans Mann, ist alkoholsüchtig. Und er hat x-mal versagt beim Bemühen, frei zu werden. X-mal. Sie hat die Nase voll. Und als sie dann wieder einmal widerwillig mit zum Arzttermin geht mit ihrem Mann und der Arzt versucht, dem Peter zu helfen, platzt es so aus ihr heraus. Warum sollte ich freundlich sein mit dieser Kanaille? Der hat mich jahrelang ausgenutzt und hat mich missbraucht, damit er seinen Alkohol trinken kann. Und jetzt ist Schluss. Der Arzt entgegnet nach einer kurzen Pause und sagt, ich bin völlig einverstanden mit Ihrem Anliegen, dass Sie Ihren Mann nicht falsch unterstützen dürfen. Und dass er keine Löcher haben darf, wo er sie wieder missbrauchen kann und Alkohol trinken kann. Aber eins sollten Sie bedenken. Der Feind ist nicht Ihr Mann. Der Feind ist die Sucht. Wenn Sie wirklich wollen, dass sich etwas ändert, dann müssen Sie neu denken lernen. Und mit Ihrem Mann zusammen den eigentlichen Feind bekämpfen. All die Dinge, Streit, Zerbruch zwischen Menschen, Beziehungsschäden, die eigentlich nicht zu korrigieren sind. All das erinnert daran an die Aussage, wir sind immer noch an diesem Punkt, Sünde ist ein Virus, der sich nicht ausrotten lässt, der immer weitergeht und hoch ansteckend ist. In der Geschichte von David wird das sichtbar, wenn man weiterliest. Alles, was Gott hier durch den Nathan gesagt hat, ist tatsächlich passiert. Aus der eigenen Familie kamen die größten Feinde des Königreichs Davids. Das Königshaus wurde zerstört durch die Nachkommen Davids. Und zwar direkt, es kam zu einer Vergewaltigung. Amon, ein Sohn von David, hatte eine Halbschwester Tamar, er hat sie begehrt, er hat sie genommen, vergewaltigt. Absalom, der verwandt war mit der Tamar, hat sich gerecht. Und den Amnon gab es nachher nicht mehr. Absalom hat sich dadurch zum Mörder gemacht. David hat ihn nicht verurteilt. Und Absalom hat ihn dafür gehasst. So erstaunlich, dass es klingt. Absalom hat Pläne geschmiedet, diesen schwachen König David abzusetzen. Und er hat es geschafft. Er hat tatsächlich mit den Frauen von David öffentlich auf dem Dach des Palastes geschlafen. So wie Nathan das gesagt hat. Verletzungen Absalom war sicher verletzt. Und falsches Vorbild. David war ein falsches Vorbild. Mit seiner Begierde, genauso wie mit Machtmissbrauch, mit Uriah. All das hat sich fortgesetzt in den Nachkommen von David. Das statuiert Gott, so ist es zu verstehen. Sünde ist der Grund. Es ist die Folge der Sünde, nicht eine willkürliche Strafe, dass Gott sagt, so und jetzt in diesem Fall werde ich jetzt den David bestrafen. Es ist immer die Folge von Sünde, dass Gott damit nicht leben kann. Gott ist unbestechlich und wahrer Richter. Und es ist viel mehr als ein Naturgesetz, das Sünde zerstört. Es ist Gottes Wesen. Deswegen steht hier in der Ich-Form, ich werde in deinem eigenen Haus all das als Konsequenz zeigen. Was ist das für eine Botschaft, denkt ihr? Es ist gut, wenn wir dieses Kapitel ernst nehmen. Diesen Teil, diese Geschichte von David. Wir kommen nachher darauf, warum das so entscheidend ist. Ich komme zum zweiten Punkt. Durch Vergebung verbündet sich Gott mit dir und mit dem Sünder gegen die Sünde. Der Schluss der Geschichte tönt für uns erstaunlich. Nathan hört das Bekenntnis. Er hört noch nicht einmal, dass David sehr viel erzählt und zu sagen hat, was er jetzt alles ändern möchte. Wo er anders denken möchte, wo er umkehrt. David hat nur einen Satz gesagt. Ich habe mich schuldig gemacht vor Gott. Und als nächsten Satz nach dieser Geschichte sagt Nathan, ja, aber Gott hat dir vergeben. Durch die Vergebung geschieht etwas Besonderes. Gott stellt sich solidarisch auf die Seite des Sünders. Das tut er wirklich, wenn er vergibt. Vergebung ist der erste Schritt im Kampf gegen die Sünde. Und dieser erste Schritt wird nicht verlangt von uns Menschen allein. Gott unternimmt diesen ersten Schritt im Leben von David. Wir müssen das gut lesen. Als David überhaupt nicht einsichtig ist. Nathan muss zu einem König gehen, von dem er weiß, der hat keine Anzeichen von Umkehr. Nicht das Geringste. Der regiert weiter in Israel, als ob nichts geschehen wäre und hat einen Mord auf sich geladen und hat eine Frau genommen, die nicht ihm gehört. Das sehen alle Leute. Also das mit dem Mord wahrscheinlich noch nicht alle, aber das ist vielleicht auch durchgesickert irgendwann. Nathan wusste es wahrscheinlich von Gott. Gott unternimmt den ersten Schritt zu diesem Zeitpunkt, als David überhaupt nicht einsichtig ist. Überhaupt nicht. Und er überführt sein Herz und stellt sich, als David merkt, ich habe gesündigt, stellt sich sofort auf seine Seite. Er vergibt ihm. Das erinnert an eine Aussage, die im Neuen Testament steht. Im Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Das gilt zu einem gewissen Teil immer für alle Menschen. Wir, die nach Jesus geboren sind, sowieso. Jesus ist vorher gekommen. Aber es galt auch für die Menschen, die damals gelebt haben. Bevor sie umgekehrt sind, hat Gott entschieden, ich werde vergeben. Bevor sie umgekehrt sind. Aber bevor Gott zusprechen kann und antworten kann auf ein Sündenbekenntnis, muss ein Sündenerkenntnis geschehen. Das sind drei Dinge, die wichtig sind, die auch in der Geschichte Davids wichtig sind. Und die wie ein Bilderbuch für uns zeigen, wie sieht eigentlich Sündenerkenntnis aus. Nathan hatte die ganz schwierige Aufgabe, diesen Menschen, David, der ein Machtmensch war, der hatte Macht und er hat die Macht auch missbraucht, deswegen nenne ich ihn hier Machtmensch. Er hatte ein Problem mit Macht, weil er es für sich eingesetzt hat. Und er musste diesem Menschen begegnen und sein Herz erreichen, das hinter einer Rüstung und einer Schicht und vielen Lamettas als König und einer Krone versteckt war. Und der schnell sagen konnte, das geht mich alles nichts an. Nathan, verschwinde, ich schicke meine Diener. Die werden dich sonst einen Kopf kürzer machen. aber es ist gelungen. David wurde durch diese Geschichte in seinem Innersten berührt und er wurde zornig über Sünde. Und das ist ein Kennzeichen von echter Sündenerkenntnis. Man erkennt, dass das, was man getan hat, verabscheuenswürdig ist. Das ist wichtig. Es braucht eine gedankliche Auseinandersetzung dazu. Und es braucht Emotionen, die in diesem Moment geschehen. Man kann nicht umkehren nur mit Worten. Man kann nicht sagen, tut mir leid, habe einen Fehler gemacht. Nein, wenn dieses innere Teil nicht da ist, ist keine Erkenntnis geschehen. Und dann wartet Gott mit Nathan, mit seinem Heiligen Geist, im Neuen Testament gesprochen. Und er wartet, bis dieser Moment kommt. Das war der zweite Gedanke. Durch Vergebung verbündet sich Gott mit dem Sünder. Warum? Sünde ist so stark, da steckt die Macht des Bösen dahinter. Kein Mensch hätte eine Chance umzukehren, wenn Gott sich nicht mit Vergebung auf seine Seite stellen würde. Kein Mensch hätte eine Chance. Aber Vergebung, und jetzt komme ich schon zum Schluss, Vergebung ist noch nicht das Ende. Und da braucht es noch eine kurze Erklärung, warum das so ist. Und das hat mit dieser Geschichte von David sehr, sehr viel zu tun. Hier wird die Spannung behandelt, die David erlebt hat, dass Nathan sagte, Gott hat dir vergeben. Aber die Folgen seiner Sünde waren nicht weg. Das ist eine ungeheure Spannung. Es gibt diese schwer einzuordnende Erfahrung auch bei uns. Man möchte umkehren, man vergibt, man bittet um Vergebung und es ist trotzdem noch nicht gut. Es ist trotzdem noch nicht heil. Søren Kierkegaard, ein Philosoph und Theologe aus Dänemark, hat es so gesagt, Sünde ist eine Krankheit zum Tod. Und solange wir auf dieser Welt sind, ist diese Krankheit zum Tod existent. Sie wird nicht durch Vergebung aus der Welt geschafft. Durch die Vergebung haben wir Nähe zu Gott, hat Gott uns verbündet mit sich. Es ist ein Bund und wir feiern heute das Abendmahl. Und sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament ist der Bund Vergebung. Im Alten Testament wurde ein Opfer gebracht einmal im Jahr und es war zur Vergebung, dass Menschen zu Gott gehören dürfen. Und Jesus macht das ganz ähnlich. Er sagt, der neue Bund ist mein Blut und ich vergieße das für euch zur Vergebung der Sünden. Gott stellt sich ganz und rechtmäßig auf die Seite des Sünders. Aber was ist jetzt mit der Spannung? Warum ist nicht alles gut, wenn die Vergebung da ist? In Römer Kapitel 5 lesen wir eine Fortsetzungsstelle von diesem Satz vorher. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil sie alle sündigten. Das ist die Krankheit zum Tod, die Søren Kierkegaard beschrieben hat. Und dann geht es weiter, in Römer Kapitel 8, 19 bis 21 steht, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer zu seinen Kindern gehört. Alles auf der Erde wurde der Vergänglichkeit unterworfen und das geschah gegen ihren Willen und durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit werden, hin zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Spannung, die steht zwischen Vergebung, wir werden Kinder Gottes, Gott verbündet sich mit uns. Und dem, das was ich jetzt Erlösung nennen möchte. Die Bibel nennt es so, Erlösung. Erlösung heißt, es gibt nichts mehr Böses. Es gibt keine Folgen der Sünde mehr, da ist keine Wunde mehr. Da gibt es keine Trennung, keine Schmerzen mehr. David hat in seinem Regierungsauftrag versagt. Als Vorläufer von Jesus. Aber Gott hat den Auftrag an David und seine Nachkommen nicht zurückgezogen. Niemals. Obwohl David so viele Fehler gemacht hat. Gott hat David vergeben Und obwohl er noch leiden musste unter dem, was er durch seine Sünde ausgelöst hat in seiner Familie, an schlechtem Vorbild, an Verletzungen, dass sich alles an ihn wieder gewendet hat, hat Gott doch sein Wort nicht zurückgezogen und hat dem letzten König David, dem richtigen König David, zum Erlöser gemacht. Und das ist die Schnittstelle in dieser Geschichte, die wir unbedingt vom Neuen Testament her brauchen. Wenn die Geschichte hier zu Ende wäre und wir nur die Geschichte kennen, Sünde ist ein Virus, der macht uns kaputt. Und Gott stellt sich zwar auf unsere Seite, aber es wird nichts gut. Was hätten wir für eine Botschaft? Der Erlöser ist Jesus Christus. Er kam als der Sohn Davids und hat das Königreich aufgebaut, von dem David seine Verheißung hatte. Der König, der in Ewigkeit herrscht. Und wenn ein König in Ewigkeit herrscht, nach Gottes Maßstab heißt das auch, er tut keine Fehler. Er sündigt nicht. Er bleibt ewig. So. Das stellvertretende Opfer von Jesus ist die Erlösung. Ist das, was uns am Ende, auch wenn wir jetzt noch einige Jahre in Spannung leben müssen und nicht alles sich auflöst, das uns einmal tadellos und rein und ewig macht. Gott in seiner Gnade kann auch hier auf dieser Erde Wirkungen der Sünde unwirksam machen. Jesus hat auch gepredigt, und es steht in den Briefen der Apostel geschrieben, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, das sind Momente, in denen gehen Folgen in die Brüche. Und es wird wieder das sichtbar, was Gott will. Versöhnung, Heilung, Wiederherstellung einer Person, die psychisch kaputt ist. Wir haben Hoffnung, dass Gott das tut. Aber es gibt auch Spannungen, die bleiben. Und ich möchte zum Schluss mit einem Satz enden, den wir im Vaterunser beten. Mit dem letzten Satz. Und er hat für mich durch diese Geschichte mit David und auch im Gedanken an viele spannungsvolle Situationen, die ich sehe und erlebe, erinnert, dass das unser Auftrag ist, wenn wir diese Botschaften ernst nehmen. Jesus sagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das richtet unseren Blick auf das, was Gott erlöst, auf Erlösung durch Jesus. Und es richtet unseren Blick demütig und bescheiden auf das, was Gott tut. Führe uns nicht in Versuchung, unser Stand ist gefährdet, aber erlöse mich von dem Bösen. Hilf mir, dass ich jetzt in dieser Spannung, wenn ich Opfer bin, nicht wieder Böses tue. Dass ich freundlich rede, auch wenn der andere keine Freundlichkeit verdient hat. Dass ich einen Anfang sehe, auch wenn der andere keine Anzeichen von Neuanfang zeigt. Das ist die Art, die Gott schenkt. Und so denkt Gott. Deswegen stellt er sich auf die Seite des Sünders. Weil er diese Botschaft in sich hat. Weil er ein Erlöser und Retter Gott ist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute das Abendmahl feiern können. Es braucht nicht mehr viele Worte. Wir verstehen, was Jesus hier getan hat, ist die Botschaft hier in der Geschichte von David. Und ich denke, es ist die Botschaft für ganz viele Geschichten bei uns. Corinne hat ein Lied geschrieben, das wir jetzt zum Schluss dieser Predigt einsetzen möchten. Vielleicht ein guter Übergang zum Abendmahl. Und es handelt genau von dieser Art Einsicht.
Das letzte Mal, als ich ein Lied vorgesungen habe, war das an der Konfirmation von Ben. In diesem Lied ging es um Psalm 119, sich ans Gesetz halten. Wie soll ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Und ich habe dazwischen ein Gespräch gehabt mit einer Person und ich habe dann gedacht, es muss noch das Stück Gnade, das fehlt noch dazu. Was ist wichtiger, das Gesetz oder die Gnade? Über das habe ich mir Gedanken gemacht, habe in mein Leben geschaut, so wie David es auch musste. Und er hat das Gesetz auch gekannt, aber wenn wir alle ehrlich sind, müssen wir auch sagen, ich bin die Frau, ich bin der Mann, so wie das in Vers 7 war, von diesem Text. Und ich habe versucht, das Gesetz und die Gnade zusammenzubringen und das ist einzig in Jesus möglich. In ihm ist beides. Ich finde den Römervers so schön, ich lese den nochmal vor, weil das so gut passt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. I have seen in my life and discovered many things which I can be proud of and for which I need your grace. I have seen in my life and discovered many prisons in which I was caged in and needed your liberty. And Jesus, I need your mercy and your love. If I did not have you, Jesus, your mercy and your love, I want to live in this love. I love to stay in your presence. I recall that your mercy is my all for me. I have seen in your life and discovered many things which have amazed me about your endless grace. I have seen in your life and discovered your mercy with people like me who needed your liberty. And Jesus, we need you. Need your mercy and your love. If we did not have you, Jesus, your mercy and your love. I want to live in this love. I will have to stay in your presence. I recall that your mercy is my all for me. I have seen in this world and discovered many things you must be sad about that people need grace for. I have seen many lives that need your liberation because they are prisoners of their own wickedness. And Jesus, they need you. Need I wish to live in this love. I wish to stay in your presence. I recall that your mercy is my all for me.
Jesus ladet uns ein zu Brot und Wein und zum mit ihm Zusammensein. Lass uns miteinander an ihn denken, er ist bei uns. Wir singen miteinander das Lied, ich lade euch ein zu Brot und Wein. Die, die es kennen, singt es gerne mit. Die, die es nicht so gut kennen, summt es mit, es ist ein Kanon.
Und Teil B sind dann versetzt und Teil A und Teil B. Und das heißt, ihr könnt auch eins auswählen. Ihr könnt auch sagen, ich singe nur Teil A. Das ist das, was ihr jetzt gehört habt. Und jetzt würde ich noch das zweite noch spielen. Jesus sagt, ich lade euch ein, kommt alle gross und klein. Dann können wir das auch noch eine schieben. Ihr könnt auch einfach zuhören. Ich spiele es zweimal und dann wählt aus, was ihr dann singt. Also, das kommt der zweite Teil.
Ich lade euch ein zu Brot und Wein und zum mit mir zusammen sein. Denket an mich und an mein Reich, dann werde ich immer bei euch sein. Ich lade euch ein zu Brot und Wein und zum mit mir zusammen sein. Denket an mich und an mein Reich. Groß und klein, ich lade euch ein, zu Brot und Wein, und zum mit mir zusammen sein. Denket an mich und an mein Reich, dann werde ich immer bei euch sein.
Euch ein, zu Brot und Wein, und zum mit mir zusammen sein. Denket an mich. Und an mein Reich, dann will ich immer bei euch sein. Ich lade
Jesus dich lade
zusammen sein. Danke an mich und an mein Reich, dann will ich immer bei euch sein.
dich ein. Wir denken dran, er ist für uns gestorben. Er hat den Preis gezahlt, sein Leben für unser Leben, damit wir ewig leben dürfen. Und es gilt uns, die wir das bekennen, der Herr hat deine Sünde weggenommen. Wir sind seine Kinder. David hat es durch Nathan erlebt, dass er auf Sünde aufmerksam gemacht worden ist. Vielleicht gibt es auch heute Morgen bei dir im Leben etwas, wo du sagst, das muss ich noch in Ordnung bringen. Wir haben einen kurzen Moment von der Stille, wo jeder für sich vor Gott kommt. Und ich werde nachher die Abendmahleinsetzungsworte sprechen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch, nach dem Mahl dankte Gott, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alles daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinkt, zu meinem Gedächtnis. Aus 1. Korinther 11. Ich lade euch ein zu Brot und Traubensaft. Kommt nach vorne, nehmt ein Stück, nehmt einen Becher mit, setzt euch wieder an euren Platz, lasst eure Gedanken vor Gott kommen. Wir wollen eine gemeinsame Zeit vom Gebet noch haben und nachher noch das Lied singen, For God So Loved. Vielleicht das Musikteam kann zuerst nach vorne kommen. Und alle anderen dürfen sich gerne anschließen. Jesus ladet euch ein.
Himmel. Ich probiere mir vorzustellen, wie diese Worte vom Nathan für David gewesen sind: Deine Sünde ist dir vergeben. Wie das für den David gewesen ist. Und es war zu einer Zeit, wo du noch nicht gestorben bist. Du warst wohl angekündigt und man hat auf dich gewartet, aber du bist noch nicht da gewesen, Jesus. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir das Wort Gottes als Ganzes haben. Wir leben nach Christi Geburt, nach deinem Erlösungswerk am Kreuz und dürfen in dieser Vergebung leben, jeden Tag. Ich danke dir für das Abendmahl, das uns immer wieder daran erinnert, dass du Gott zu uns sagst: Eure Sünden sind euch vergeben durch Jesus Christus. Amen.
Amen.
Herr, wohin sollten wir gehen? Du alleine hast Worte von ewiger Leben. Ich danke dir, Herr, dass bei dir Geborgenheit ist, dass bei dir Sicherheit ist, Erlösung, Freisetzung und Heilung. Danke dir, dass wir uns zu dir nahe gehen, gerade jetzt, wo es mal wissen, dass du uns wirkst. Jesus Christus, deine Liebe möge uns neu verströmen, vergeben die Liebe und danke dir, Herr, dass wir immer neu in deiner Vergebung leben dürfen, wenn du uns vergeben hast. Amen.
Amen. Amen.
Danke, dass wir mal eingeladen sind und in den Tisch, dass ich immer wieder bekomme, in den Knoten sind, in den Fehlern, in den Sinn. Das darf dir bringen.
For God so loved the world that he gave his only Son. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab.
To the cross.
I show home to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me
Dürft ihr gerne nochmal Platz nehmen. Mit diesem Abendmahl verbindet uns der christliche Glaube mit all den Kindern Gottes auf der ganzen Welt. Und eins dieser Kinder Gottes befindet sich auf der anderen Seite vor der Welt, nämlich der Dave. Und ich bitte Bernadette gerne nach vorne. Sie möchte uns gerne was ausrichten vom Dave.
Ja, guten Morgen miteinander. Ich habe mit dem David telefoniert und er lässt euch herzlich grüßen. Ihr habt sicher den Newsletter also überkommen, vielleicht noch nicht ganz gelesen. Er hat jetzt einfach erst einmal einen Teil von seinen Ferien, von seinen ersten Ferien in Amerika berichtet und neue Nachrichten folgen dann noch. Und er hat es ein bisschen streng, weil er jetzt wieder lernen muss auf Prüfungen. Und es hat er im Newsletter schon geschrieben, dass es ein bisschen schwierig ist mit den englischen Ausdrücken, die er jetzt neu muss büffeln. Und ich glaube, er will auch eine gute Prüfung machen. Darum wäre er auch froh um Gebet von euch. Und auch, er kommt immer gerne Nachrichten über von der Schweiz. Danke vielmals.
Herzlichen Dank, Bernadette. Alle, die ihn nicht kennen, der Sohn von der Bernadette, der Dave, befindet sich momentan in Amerika und macht dort eine Ausbildung zum Missionshelikopterpilot. Flugzeug, Entschuldigung, habe ich es noch falsch gesagt. Wir sind am Ende vom Gottesdienst angekommen und ich bitte euch alle noch mehr aufzustehen. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen und wir singen dann als Abschluss noch das Monatslied mit genialer musikalischer Verstärkung. Es wird ein Schmankerl werden und... Ich möchte zuerst noch beten. Gott, du hast uns reich beschenkt. Alles Gute kommt von dir. Und so segne ich all meine Geschwister hier in deinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mögen wir alle beflügelt durch deinen Heiligen Geist in die neue Woche starten. Amen. Viel Spaß nun mit dem Monatslied und einen schönen Sonntag.
Stein, jede Tropfen Tau, Preis Gottes Größe und Macht. Lasst uns loben unseren Gott und Vater. Lasst uns preisen und anbeten den Herrn. Seine Liebe endet nie, jetzt und ewig wird sie. Lasst uns preisen und Lob singen dem Herrn. Bäume, Blumen, Himmel, Erde, Land sind Zeugen seiner Herrlichkeit, seiner Schöpferhand. Jeder Regentropfen, jeder Schneekristall, Preis Gottes Größe und Macht. Lasst uns loben unseren Gott und Vater, lasst uns preisen und anbeten den Herrn. Seine Liebe endet nie, jetzt und ewig wird sie. Lasst uns preisen und Lob singen den Herrn. Seine Kinder wissen uns geliebt, sind sicher, dass er an uns denkt, uns die Schuld vergibt. Er kennt uns mit Namen, weiß, wie es uns geht. Treu und gerecht ist der Herr. Lasst uns loben unseren Gott und Vater, lasst uns preisen und anbeten den Herrn. Seine Liebe endet nie, jetzt und ewig wird sie. Lasst uns preisen und Lob singen dem Herrn.
Erlaubt noch abzukürzen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Danke.